Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast gehört nicht nur zu den innovativsten Köchen im deutschsprachigen Raum, er gilt auch, das muss man wirklich sagen, als begnadeter Unternehmer und zwar einer, der in unserer letzten Ausgabe den Finger in die Wunde der Fine-Dine-Welt gelegt hat. Das Empty-Table-Phänomen nannte er sie, diese ziemlich seltsame Situation, in der sich ja schon viele Fine-Dine-Restaurants mittlerweile befinden. Er weiß es selbst so gut wie die wenigsten seiner Generation, denn seit seiner Jugend, kann man sagen, kochte er in den besten Häusern der Welt, wie zum Beispiel bei Joachim Wissler oder Sergio Herrmann und. Im Wernighof in seiner Heimatstadt München schließlich begann er ja dann seinen eigenen Siegeszug hinter dem Herd. 2 Sterne und 19 Punkte im Gourmet sprachen damals schon eine ganz, ganz klare Sprache. Seit 2021 kocht er nun in der Schreiberei. Auch da in seiner Heimatstadt München und auch dort wird er mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet und kämpft mit sehr innovativen und neuen Lösungsansätzen gegen eben dieses Empty-Table-Phänomen. Wie genau, was treibt ihn aber auch generell an, so zu sein, die Dinge so hemdsärmelig anzupacken, wie man es aus der Vergangenheit so gewohnt ist und überhaupt, wie geht's weiter mit Fine Dine in Deutschland? Noch nie war die Frage so drängend und deswegen freue ich mich umso mehr, dass er heute da ist als unser Podcast-Gast. Herzlich willkommen in diesem Sinne, Toru Nakamura.
Dankeschön. Vielen Dank für diese wunderschöne Einführung. Da kriegt man ja fast schon Gänsehaut, ne? Du kannst es immer so schön einsprechen. Das finde ich cool. Ja. Vielen Dank.
Danke, danke, Toru. Gleich mal für die Blumen, aber danke dir vielmehr, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir tatsächlich auch über dieses drängende Thema sprechen können. Ich habe es mir ja relativ einfach gemacht dieses Mal. Ich habe einfach mir noch einmal ein bisschen unser Gespräch auch Revue passieren lassen, was wir damals geführt haben für besagte Cover Story der letzten Ausgabe. Und da hat sich bei mir eine total einfache, aber ich glaube auch bezeichnende Frage herauskristallisiert. Du hattest mir gesagt, Seezunge ist bei euch mal on hold, geht gerade nicht. Ja. Wie schaut's aus?
Ja, also ist sie
zurück oder nicht?
Ja, also die Preisstruktur würde ich jetzt mal sagen, ist noch immer nicht so, dass wir da jetzt beherzt zugreifen wollen. Aber lustigerweise muss ich zugeben, wir arbeiten gerade jetzt wieder an einem neuen Gericht, also maßgeblich natürlich der Schmidti, unser Küchenchef und ich daran. Und da ist jetzt gerade so die Frage halt, mit welchem Fisch wollen wir jetzt da irgendwie an den Start gehen? Und ich liebäugle schon mit Seezunge.
Also, du kriegst das einfach nicht weg, oder?
Das Problem ist halt, es ist halt einfach echt gut, ne? Es ist halt einfach echt ein leckerer Fisch. Und ich finde, man kann ja auch immer so sagen, es gibt ja auch einen gewissen Grund, warum jetzt im Laufe der Jahrzehnte sich gewisse halt Fische, sage ich jetzt mal, herauskristallisiert haben, die eine höhere Begehrlichkeit, eine höhere Nachfrage auf dem Markt haben, wie manch anderer Fisch. Hat einfach gewisse Gründe halt dann auch, ne? Und das soll jetzt auch nicht heißen, dass jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Makrele halt minderwertiger ist wie jetzt eine Seezunge oder so, aber ich finde, die Abwechslung macht's halt auch, ne? Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt natürlich auch, wenn wir über Gerichteentwicklung sprechen und auch über die Produkte, die wir im Menü quasi einsetzen. Das ist ja so ein bisschen auch für einen selber halt dann, ne? Da ist
das auch, ist ja ein
weil wir arbeiten mit den Dingen, wir möchten ja quasi auch als Köchinnen und Köche ja auch die Abwechslung, wir probieren ja auch dann die Dinge. Musst dir halt auch vorstellen, so, ne, wenn du jetzt halt so einen Fisch irgendwie portionierst, dann ist vielleicht links, rechts so ein Fitzelchen irgendwie dann über. Das brate ich dann immer gerne halt dann so für uns halt als Mannschaft dann, ne? Dann steige ich das da vorne so hier an den Pass, ganz klassisch, ne? Und dann kann dann immer jeder so snacken beim Vorbeilaufen. Und das ist, ja, wie gesagt, also du hast während einer Laufzeit eines Gerichtes dieses Gericht auch ständig irgendwie am Gaumen. So, ne? Ja. Und deswegen ist es halt auch mal cool, was anderes zu haben. Und ich habe halt echt schon lange keine Seezunge mehr gegessen. Jetzt war ich auch in den Restaurants, wo ich jetzt irgendwie in den letzten Monaten noch mal essen war, gab es halt auch keine Seezunge. Ne? Und da dachte ich mir so,
tatsächlich
doch mal wieder so ein
Tatsächlich
halt. Ne? Ja.
Ja.
Ja. Und man muss auch dazu sagen, auch so wegen diesem Probieren und Co., also halt, dass man die Gerichte auch so ein bisschen auch für sich selber macht, in Anführungsstrichen. Wir haben jetzt mittlerweile auch eingeführt, ich glaube, das ist auch was sehr Interessantes, aber ich greife das nur kurz vor, falls es dann später besser passt zum Thema, vielleicht gerne nochmal irgendwie aufgreifen, falls ich es vergessen sollte, aber für unsere, sage ich mal, kontinuierliche Qualitätssicherung und auch Stabilität, Kontinuität haben wir jetzt mittlerweile eingeführt, dass wir einmal in der Woche das komplette Menü für uns selber kochen, also dass wir während dem Abendservice ein Menü extra zubereiten und das dann selber probieren. Und da die Teller jetzt ja nicht so super, super klein sind bei uns, gibt es da auch die Möglichkeit, dass jeder Zweite im Team so quasi von jedem Gericht mal so ein bisschen was probieren kann, damit wir selber für uns wie so eine Art Stimmgabel, weißt, so quasi wieder feststellen können, sind wir da auf dem richtigen Weg oder nicht. Mhm. Weil ich finde, das eine ist halt das Probekochen und das andere ist eben dann auch so diese Eigendynamik, die so ein Gericht entwickelt. Ne? Weil im Laufe der Zeit, in der ein Gericht auf unserer Karte, in unserem Menü vorhanden ist, was ja schon mehrere Wochen natürlich ist, kann schon mal passieren, dass man mal nach links oder mal nach rechts so ganz leicht ausschert.
Ja, ja.
Und auf einmal ist dann, weiß ich nicht, die Vinaigrette 10-mal säuerlicher betonter, als sie am Anfang vielleicht mal gewesen ist.
Ja.
Und dann, dann stellst du halt fest, so, okay, hoppla, ne, irgendwie sind wir jetzt
abgeleichtet,
wie gesagt, ne, vom Weg. Und deswegen, genau, dieses wöchentliche Tasting eben dann auch. Und da ist halt auch schön, ne, wenn du halt jetzt auch mal andere irgendwie Fische zum Beispiel auch hast.
Ja, ja.
Aber klar, Preissensibilität ist ein ganz wichtiges Thema, weil auch natürlich die Gäste ja auch letztendlich ja auch eine gewisse Preissensibilität haben. Und ich glaube, was wir halt nie...
Mehr denn je, ne?
Ja, und was wir halt nie außer Acht lassen dürfen, ist natürlich dieses grundsätzliche wirtschaftliche Konstrukt, also wie quasi ein gastronomischer Betrieb denn überhaupt wirtschaftlich arbeitet. Und wenn du dir halt vorstellst, dass halt teilweise über 30%, teilweise unter 30%, aber ist ja wurscht, aber so Pi mal Daumen, sage ich jetzt mal, ne, außer du sammelst jetzt viel und kochst wahnsinnig viel mit Gemüse, was du im Idealfall sogar selber angebaut hast, dann sind die meisten Betriebe ja irgendwie so zwischen, sage ich jetzt mal, 25% und 30% Wareneinsatz unterwegs. Und das ist ja schon sehr gut. Also im Fine-Dining-Bereich ist es schon sehr gut. Wie gesagt, es gibt jeden, die arbeiten noch besser. Dafür haben sie aber halt dann vielleicht höhere Personalkosten halt dann. Ne? Also ich meine, das ist ja immer so. Aber grundsätzlich diese Erkenntnisvorstellung, die ist natürlich nichts Neues, aber ich finde es schon halt immer wieder wichtig, sie ist auch in den Kopf halt zu rufen, dass wir ein Drittel eigentlich unseres Umsatzes nur so als durchlaufenden Posten im Betrieb auch haben. Ne? Also da haben wir noch keine, ich sag mal, Wertschöpfung, da haben wir noch nichts irgendwie dran verdient, logischerweise halt.
Sondern wir haben
schon halt echt ein teures Produkt. Ne? Wenn wir halt über so eine Seezunge halt dann sprechen und du willst jetzt nicht irgendwie die kleinsten, gezüchtesten Seezungen kaufen, sondern willst halt irgendwie die Wildfangware und dann darf die gerne auch 1 Kilo plus sein oder ne, immerhin um 1 Kilo herum sein, dann bist du halt dann da auch schon irgendwie bei
da explodieren die Preise,
über 50 Euro, ne? Und das musst du halt erstmal auch dem Gast halt weitergeben und da muss man halt auch schlau überlegen, halt, was macht Sinn und was macht keinen Sinn.
Ja, das ist ja genau auch das, was du jetzt auch zeigst, wir kommen von der Seezunge eigentlich auch wirklich genau in dieses Thema rein, diese Preissensibilität, die nicht nur für den Gastronomen momentan eine große Herausforderung ist, sondern auch für die Gäste ein großes Thema. Ja, der Geldbeutel sitzt einfach momentan nicht so locker wie auch schon, das spüren viele. Wie ist bei dir momentan in München allgemein, was hast du das Gefühl, wie ist so die Lage, wie hat sich das entwickelt? Ist es immer noch so ein bisschen geprägt von dieser allgemeinen Tristesse, wie du es vor 2-3 Monaten genannt hast? Bessert sich's? Ja, nein?
Also für uns selber kann ich definitiv sagen, ja. Es ist besser geworden, beziehungsweise hat er schon auch an Fahrt aufgenommen. Auch was eben diese Preissensibilität halt betrifft, das ist immer so wahnsinnig schwer, da irgendwie reinzuschauen halt, ne? Also die Frage ist ja auch, würden wir jetzt quasi eine hundertprozentige Auslastung haben, wenn wir um so und so viel Prozent mit dem Menü halt runtergehen, und arbeiten wir dann aber immer noch auch wirtschaftlich und können damit auch unsere Fixkosten halt decken. Also es ist ja auch eine, wie man so schön sagt, so eine schöne Milchmädchenrechnung halt irgendwie zu sagen, hey, klasse, ne, da mache ich jetzt irgendwie das Menü günstiger und habe dann da dafür auf einmal den Laden voll, aber der Gesamtumsatz ist dann zu gering dafür, dass ich halt dafür wiederum viel Ware und Personal brauche. Also ab und zu macht es dann überhaupt wirtschaftlich auch gar keinen Sinn, halt irgendwie zu sagen, hey, ich gehe jetzt irgendwie runter mit dem Preis, dass es für mich dann irgendwie die Rettung ist oder halt irgendwie besser wäre. Insgesamt ist, würde ich jetzt mal so sagen, wenngleich ich jetzt dann nicht tagtäglich mich halt mit allen Kolleginnen und Kollegen irgendwie austausche, aber insgesamt ist die Stimmung schon sehr, sehr gut auch sehr viel
tatsächlich
aufgestellt. Doch, ja,
ja, würde
schon okay sagen, ja.
Das ist erfrischend, das zu hören.
Ja, doch, also, und ja, also, wie gesagt, das ist natürlich immer so ein Auf und Ab, ne? Mal läuft's gut, mal läuft's schlecht. Das durchwachsene Wetter, lustigerweise, was wir momentan auch so haben, ne, spiegelt sich irgendwie auch wieder in der Art und Weise der Gästebuchungen und Co. Es ist halt nicht so gut vorauszuschauen. Ne? Also es gibt halt Tage, an denen könntest du noch irgendwie 10 Tische mehr irgendwie einbuchen und kannst dir aber nicht erklären, wieso. Und dann gibt's wieder irgendwie Tage, wo du sagst, hey, irgendwie komisch, so, ne? Bist du irgendwie verhext. Aber ja, insgesamt ist es schon sehr positiv, keine Frage halt, ja. Und
das ist schön, das auch mal zu hören. Der Tenor war in den vergangenen Monaten, vor allem in den deutschen Städten, ja wirklich immer auch ein bisschen anders so. Also dass die Leute und viele Gastronomen irgendwie dann so verzweifelt nach so B-Formaten suchen. Machen wir jetzt noch einen Schnitzelsonntag, Schweinsbraten Samstag und vielleicht, ich weiß nicht, einen Fleischleibchen Donnerstag so. Du bist aber da gar nicht
alles,
wirklich
drauf. Das sind übrigens alles fleischlastige Gerichte, ne?
Stimmt, ja.
Also man könnte ja auch sagen, du weißt was, ich schmeiße jetzt mein Konzept komplett um und gehe jetzt nur noch auf vegan oder so, ne? Oder ich mache jetzt meinen veganen Mittwoch, ne? Ist ja auch, ne, immer, finde ich dann interessant, weil wir versuchen ja dann, also mit wir meine ich jetzt die Branche oder wie gesagt, Kolleginnen und Kollegen halt, etwas nach außen hin auszustrahlen, das Angebot, wo wir der Meinung sind, okay, das könnte eine Nachfrage entweder generieren oder dafür ist eine Nachfrage vorhanden. Und es ist ja wirklich so, ne, mit dieser Thematik Schnitzel, das geht ja momentan echt so irgendwie von Süd bis Nord geht es ja komplett durch, so, ne, dass ja
überall. Bild ich mir das ein oder ist das Schnitzel gerade irgendwie omnipräsent, so in der gastronomischen,
es ist mega, gastronomischen Diskurs? Mega präsent halt so, ne? Und also definitiv ist es so, dass der Schnitzel momentan repräsentativ für, weiß ich nicht, ne, das neue Konzept in der Gastronomie irgendwie steht. Also echt interessant halt so, ne? Und ich finde, bei solchen Themen muss man immer zwei Sachen so differenzieren. Zum einen ist es natürlich so, dass man sich immer auch gut überlegen muss, natürlich, welche Schritte leitet man ein, um eine gewisse Veränderung nach außen hin auch als Impuls zu geben. Und ist es dann für die langfristige Marke in Anführungsstrichen, beziehungsweise eben dieses Unternehmen auch von Vorteil, so etwas zu machen?
Das ist ja wirklich die relevanteste Frage.
Genau. Oder ist es schlauer, sich abzugrenzen mit diesem Angebot und es auf einer, ich sag's jetzt mal ganz abstrakt, auf einer anderen Plattform irgendwie zu machen? Da ist jetzt das aktuellste Beispiel für mich momentan größter Talk of Town irgendwie der Jürgen Wolfsgruber, kennst du sicher auch, im Sparking Bistro. Und eben dem Zweitrestaurant, dem Tschecherl, was er eben dann da auch gegründet hat, wo er diese österreichische Küche auf einem hervorragenden Niveau ja auch präsentiert. Und da ist halt auch interessant, er macht es halt nicht in seinem Sternerestaurant, sondern er macht es halt dann in der ehemaligen Kochschule von Hans Haas, die, die er jetzt eben auch angemietet hat als Räumlichkeit.
Klare Trennung.
Genau. Hat da komplett andere Name fürs Restaurant. Er ist zwar quasi der gleiche Betreiber, hat dort aber auch nochmal einen extra Küchenchef dort stehen und so. Und da findet auch keine Vermischung letztendlich dann statt. Ne? Also diese Koexistenz von gefüllter Paprika in Tomatensauce, was wir, glaube ich, alle super gerne essen und wo du keinen jetzt irgendwie finden wirst, außer, wie gesagt, Vegetarier oder Veganer, aber dann kann man es ja auch vegetarisch machen, würde jetzt sagen, nee, das mache ich gar nicht so ungefähr halt dann. Ne? Also diese Art von Küche zumindest mal, mit der triffst du ja schon auch alle ins Herz. Aber, wie gesagt, unter einer ganz anderen Marke, unter einem ganz anderen Credo auch. Und es ist dann schon interessant eben auch zu sehen, okay, er macht das halt auf diese Art und Weise, weil er aber auch die Möglichkeiten dazu hat. So, wir haben ja auch die Möglichkeit, über ein anderes Konzept, eben der Schreiberei im Erdgeschoss bei uns, Dinge zu machen, von denen wir glauben, nicht weil wir sagen, wir können es uns nicht erlauben oder so, ne? Also, dass wir sagen, boah, nee, das darfst du doch nicht servieren in einem Fine-Dining-Restaurant mit 2 Sternen und, sondern weil wir halt eher sagen, die Atmosphäre, die Stimmung passt halt nicht da, ne? Gewisse Dinge halt zu essen. Ja. Ich glaube, diese Möglichkeiten, die musst du halt schaffen als Restaurant, wenn du sagst, du möchtest dich differenzieren innerhalb deines Speisen- oder auch Getränkeangebotes, die richtige Atmosphäre auch zu kreieren, weil wir tragen halt nun mal ja auch gerne, wir hatten es gerade im Vorgespräch wegen Kleidung, aber schau ich mal, wenn wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, als Beispiel jetzt mal, wenn ich jetzt auf dem Wiener Opernball eingeladen wäre, ne, dann würde ich mich ja auch unwohl fühlen in meiner bequemsten Jeans, so, weil halt die Atmosphäre einfach nicht passende ist.
Und das genauso, muss stimmig sein.
Genau, und genauso sehe ich es halt auch mit dem Essen. Also ein Gericht, was wir jetzt hier zum Beispiel bei uns hier im ersten Stock hier servieren, mit dem Lichtsetting, in dem Ambiente, du bist dann da eben dann auch vom Kopf her darauf so eingestellt, das gleiche Gericht 1:1 irgendwie, weiß ich nicht, am Sonntag auf der Alm passt so überhaupt nicht, obwohl es das gleiche Gericht ist, so, ne? Obwohl die gleiche handwerkliche Perfektion vorhanden wäre, quasi, ne? Würdest du es anders wahrnehmen, weil es halt immer Psychologie ist. Und da muss halt jeder für sich selber auch schauen, wie kann das funktionieren. Natürlich auch auf Gäste auch hören, ne? Wie ist da auch der, sag ich mal, das Feedback dann auch. Genau, die Sophie und der Thomas zum Beispiel auch im 100-200 in Hamburg haben jetzt ja auch nochmal ein Restaurant im Restaurant ja auch gegründet, um genau.
Mit à la carte Konzept.
Genau, um sich da aber auch abzugrenzen, dass man halt sagt, schau, diese Marke 100-200, also ich rede jetzt quasi über sie, ne, also Verzeihung, ne, also Sophie und Thomas, wenn ich jetzt euch da irgendwie was Falsches in den Mund lege, aber ich finde es halt sehr intelligent eben zu sagen, man grenzt sich da ab und sagt jetzt nicht, in ihrem Fall halt, wir bieten jetzt à la carte auch im 100-200 an, weil die Philosophie ist ja genau dieses perfekt abgestimmte Menü auf eine Saison mit diesem Thema zu präsentieren. So.
Ja.
Wenn du jetzt innerhalb dieses Konzeptes anfängst, à la carte zu servieren, dann tust du dir halt wahnsinnig schwer. Wir tun uns auch schon wahnsinnig schwer, jetzt hier bei uns in diesem Restaurant, wo wir eben diese eine Menüfolge halt gerne den Gästen präsentieren, zum Beispiel auch Bausteine rauszunehmen. Das heißt, öfters mal kommt auch die Anregung, ja, es wäre super, wenn ihr auch ein kleineres Menü auch anbieten würdet, weil es kam vor kurzem auch mal eine Kritik, ich glaube, auf Google war die oder auf TripAdvisor, eins von beiden, auf jeden Fall halt super positiv, alles toll. Nur so als kleiner Tipp, ja, in meinem etwas höheren Alter fände ich es auch super, wenn man vielleicht die Möglichkeit hätte, das Ganze ein bisschen abzukürzen aufgrund der Quantität der Gerichte. So, also aufgrund einfach des Gesamtessens, was du halt dann so konsumierst im Laufe eines Abends. Und da haben wir ja immer ein gutes Auge, sage ich mal, dafür oder versuchen, ein gutes Auge zu haben, halt nicht zu viel, nicht zu wenig. Ne? Es ist ja, also allein das ist ja schon...
Leicht gesagt, das wären schon 2 Podcasts.
Ja, also quasi, was ist richtig, was ist falsch. Dem einen ist es zu wenig, dem anderen ist es zu viel. Wenn wir zwei...
Dem einen geht es zu schnell, dem anderen zu langsam.
Ja, genau. Ne? Also da auch, also ich meine, die Portionsgrößen können wir jederzeit anpassen. Wir können das Timing auch jederzeit anpassen. Aber viele sagen ja auch dann nichts, ja, ne? Also sagen ja auch dann nicht im Laufe des Menüs halt so, okay, jetzt wird mir jetzt gerade zu viel oder ich meine.
Es gibt ja nicht immer Rückmeldungen, ja,
muss man auch sagen. Ja. Und ich bin jetzt ja auch der Letzte, der irgendwas auf dem Teller in einem Restaurant halt dann wieder liegen lässt. So, ne? Also ich meine, ja eher so, dass ich ja auch, ne, also so ein bisschen so, ne, Psyche halt, bist du Hund oder Katze, ne? Bin dann eher so, okay, ich esse da alles auf und danach gehen wir vielleicht noch in 5 Tapas-Bars nach dem Fine Dining Menü. wäre so ein bisschen Raupe immer sattmäßig. Und da ist es halt wahnsinnig schwer, natürlich den Punkt zu treffen. Aber und um kurz nochmal auf diese Sache halt zurückzukommen, und wir tun uns halt wahnsinnig schwer, dann von vorherein Gänge halt rauszunehmen, weil halt jedes in sich so greift. Also es hat einen Grund, warum wir dieses Gericht da an dieser Stelle im Menü servieren. Da es hat was mit der Zubereitung zu tun, was mit dem der Geschmacksstruktur, mit den Produkten, mit der Herkunft, mit der Story, mit allem einfach so. Ne? Und wir sind jetzt aber auch kein Restaurant und deswegen nutze ich jetzt mal kurz diesen Podcast hier, um als kleinen Aufruf auch nochmal. Also wir nehmen ungern Gänge raus, aber deswegen sagen wir halt auch zu unseren Gästen, also ihr habt natürlich die Möglichkeit, Gänge zu reduzieren. Also wir stellen euch ja jetzt ja nicht das komplette Menü hier auf den Tisch und sagen, jetzt müsst ihr das essen. Wir zwingen euch dazu, auf keinen Fall.
Ja.
Aber wenn Gäste eben sagen, sie würden es gerne reduzieren, dann sagen wir, okay, aber die Verantwortung, dieses Gericht wegzustreichen, das möchten wir gerne in eure Hände legen.
Ja, ja.
Weil wir möchten dann nicht schuld sein, nachher zu sagen, boah, hätte ich doch mal nicht die Taube abbestellt. Oder, hätte ich doch mal nicht irgendwie den Saibling abbestellt. So, sondern dass wir halt dann sagen, okay, wir erklären euch, wie die Gänge ausschauen. Da gibt's vielleicht Produkte, die sich für euch so anhören wie, boah, brauche ich jetzt nicht unbedingt oder wäre ich jetzt nicht todtraurig, wenn ich es jetzt nicht essen würde. Aber das überlassen wir halt unseren Gästen individuell. Genau. Ja. Deswegen schaut es halt immer ab und zu so aus, nach außen hin, wie wenn wir sagen, boah, nee, wir oktroyieren hier dem Gast was auf, du musst dich hier hinsetzen, du musst das ganze Menü essen, so ungefähr, so ist es gar nicht. Aber vielleicht sollten wir es mal irgendwo auch reinschreiben, ne? So auf eine Homepage, also auf unsere Homepage vielleicht oder in die E-Mail oder keine Ahnung, weißt du, so alle Reservierungsbestätigungen, so hier haben Sie keine Sorge, ne? Wenn es Ihnen zu viel ist, dann können Sie. Aber das ist halt auch super schwer zu formulieren, halt so, ne?
Ist schwer zu formulieren, ja, und es ist aber die Frage, ob es tatsächlich nicht auch sinnvoll ist. Es gibt ja schon diese Tendenz hin, also zumindest jetzt in Österreich, würde mich interessieren, ob da in Deutschland dasselbe auch spürbar ist, dass diese Lust an der à la carte Freiheit ein bisschen einen neuen Aufwind erfährt. So, also im Vergleich zu vor 2 Jahren hast du viel, viel mehr Leute, die so dann demonstrativ sagen, so, wir machen jetzt wieder ein bisschen mehr à la carte Freiheit, weil das momentan ist das vielleicht ein Thema, dass die Leute weniger konsumieren, weil sie nicht so recht wissen, was sie erwartet. Vielleicht ist es doch zu eng, vielleicht ist es ihnen doch ein bisschen zu anspruchsvoll. Ist das ein Thema in Deutschland?
Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Allerdings habe ich jetzt auch lustigerweise echt so in den letzten 2-3 Wochen und ich höre mir ja auch immer wahnsinnig gerne ja auch Podcasts an, gerade wenn ich jetzt irgendwie so hier auf dem Fahrrad irgendwie auf dem Weg zur Arbeit bin in der Stadt oder so, ne? Und dann hast du da irgendwie deine zumindest ein Kopfhörerseite da drin im Ohr und hörst so ein bisschen so die Podcasts an. Und da geht's natürlich auch viel genau um dieses Thema. Ich finde, eins dürfen wir auch nicht vergessen, also die Entwicklung hin zu dieser Möglichkeit für die Restaurants auch ein Menü anzubieten, kommt so ein bisschen auch von beiden Seiten, also von Gästeseite, aber auch von Restaurantseite. Ja, also wir hatten auch sehr viele Gäste in der Vergangenheit, zum Beispiel auch im Wernickhof, und du hast ja jetzt vor kurzem mit der Siggi auch gesprochen, war da natürlich auch schöne Folge gewesen, sehr spannend, sehr interessant, bin noch nicht ganz durch, aber hab noch 10 Minuten anzuhören. Aber da ja auch, ne, ich meine, sie macht ja auch à la carte Menü etc. Und als wir damals im Wernickhof eben tätig waren, hatten wir auch sehr viele Gäste, die gesagt haben, boah, wisst ihr, eigentlich ist uns das gar nicht mal so recht, dass ihr halt auch à la carte oder Wahlmöglichkeiten habt, weil ihr bringt uns dann da in eine Situation, wo wir sagen müssen, ich entscheide mich nicht etwas für etwas, sondern ich entscheide mich auch für viele Dinge dagegen.
Ich gehöre genau zu diesen Leuten. Also für mich ist dieser Menügedanke, also für mich gibt es nichts Befreienderes, als mich hinzusetzen und sagen, schick einfach. Okay. Ja, und das Menü ist ja genau das Schönste. Drum beobachte ich diese Entwicklung auch mit einer Faszination, auch mit einer leichten Verstörung, weil ich das nicht, ich verstehe diesen Freiheitsgedanken, ja, aber für mich ist das eben genau der Luxus auch, der Sterne Gastronomie ausmacht, dass ich mich hinsetzen kann und ich brauche mich nicht mehr kümmern.
Ja, ja, also so, in der Tat.
Dass das jetzt weggeht, ist spannend irgendwie.
Ja, ja. Ja.
Also was heißt weggeht?
Das Weggehen nicht, aber wo ich finde, und das finde ich echt schön, dass du den gleichen Gedanken halt auch hast, weil ich habe momentan so eher den Eindruck, dass auf journalistischer Seite, aber auch auf gastronomischer Seite eher diese Tatsache eines Menüs anzubieten fast schon so ein bisschen so verteufelt wird. Weißt du, so, dass das so ein bisschen so als Grund genommen wird, warum es vielleicht momentan nicht so gut klappt mit der Auslastung, warum vielleicht viele Gäste jetzt momentan so ein bisschen Zurückhaltung eher üben, was jetzt das Besuchen von Restaurants dieser Klasse eben betrifft, eben diese Ausgabebereitschaft, Freudigkeit, die man normalerweise so gerade jetzt irgendwie in 21 oder 22 auch verspürt hatte, dass die momentan so ein bisschen gedrückter ist, dass man das unter anderem immer auf dieses, ja, ihr seid ja selber schuld oder wir sind selber schuld, weil wir haben den Gast gezwungen, jetzt immer nur Menüs zu essen und das ist ja super schlimm und so weiter und so fort. Ich sehe das echt anders, weil im Grunde genommen, es ist ja auch so, ich besuche jetzt ja auch nicht eine Kantine, so, ne, wo ich jetzt 5 Tage die Woche irgendwie hingehen muss. Und selbst da habe ich ja auch die Möglichkeit, dann nicht hinzugehen. Und ich kann ja auch was entweder selber bringen oder aus dem Betrieb halt rausgehen. Ja? Aber ja. Wir dürfen ja eins nicht vergessen. Wir entscheiden uns ja, ein Restaurant zu besuchen, aufgrund der Tatsache, dass wir die Küche, so wie sie kocht, gut finden. So, und da ist ja immer auch Individualität vorhanden. Ich gehe jetzt ja auch nicht eben in ein Schnitzelrestaurant und erkläre dann dem Koch, du hast es irgendwie so und so viel Millimeter dick zu klopfen, das Fleisch, und dann hätte ich gerne, dass du so und so und so machst. Das heißt, du begibst dich ja eh in deren Hände. Und wenn du jetzt gewisse Produkte hast, die du vielleicht nicht gerne isst, dann jedes Restaurant, auch wir gehen sofort auf jeden individuellen Wunsch, Abneigung und Co. ja sofort ein. Aber nochmals, dieses Besuchen eines Restaurants ist ja auch das Vertrauen schon mal grundsätzlich schenken in deren Küche. Und es ist immer eine Art von Interpretation, wie was gemacht wird. So, dass du natürlich jetzt vielleicht deinen Lieblings-Spinatknödelladen hast irgendwie, ne, in Südtirol, wo du sagst, die machen die geilsten Spinatknödel, da muss ich hingehen. Das ist auch völlig, völlig fein, aber auch da entscheidest du dich halt ja für ein Restaurant. Und wie du schon sagst, also dieses Zurücklehnen auch und zu sagen, hey, ihr wisst als Restaurant am besten eigentlich, was ihr momentan richtig, richtig gut könnt, mit den besten Produkten, von denen ihr glaubt, dass ihr mir servieren wollt. Also gerne her damit halt. Ne? Und wie gesagt, das war eine Entwicklung. Viele Gäste, die halt zu uns gesagt haben, boah, das wäre so entspannend, wenn wir zu euch kommen würden. Wir müssten eben nicht aus den Sachen aussuchen und Co. Und somit haben wir halt auch als Restaurant irgendwie darauf reagiert. Also hätte es damals nicht funktioniert, dann würden wir ja heute, dann gäbe es ja heute keine Menü-Restaurants. Und ich sag mal, Japan ist ein hervorragendes Beispiel für fast gar keine Art von à la carte Küche im Fine-Dining-Bereich. Also du hast à la carte in den Izakayas, ne, da gehst du hin, die haben viele, viele kleine Gerichte. Da, und das ist eigentlich ganz lustig so, wenn man sich mal überlegt, so auch wieder hier von der Psyche her, du gehst in solche Restaurants ja zum Alkohol trinken und ein bisschen snacken.
Ja.
Und da hast du die Möglichkeit, unterschiedliche Dinge auszusuchen. Dann hast du Gastronomie, die jetzt zwar jetzt nicht im Fine-Dining-Bereich ist, aber die auch natürlich hervorragend sind, die man jetzt aber nicht so in diese Kaiseki-Küche halt packen würde, so in diese Hochküche Japans. Und die kochen da meistens aber nur ein Gericht. Also du gehst ja jetzt nicht, ich sage jetzt mal, in einen Tempura-Laden und sagst, aber
einmal Ramen bitte.
Naja, oder Ramen halt so, ne?
Ja,
das ist ja auch nicht. Das heißt, die haben sich ja auch spezialisiert, sogar nur auf ein Gericht teilweise.
Ja.
Da hast du ja überhaupt keine Wahlmöglichkeit. Die Wahlmöglichkeit findet vorher statt. Was will ich heute essen gehen? Und deswegen entscheide ich mich eben dann für ein Restaurant, was gegrillten Aal serviert. Wenn ich da mal in diesem Restaurant sitze, ist der Zug abgefahren, um nach einem Steak zu fragen. So, kommt ja auch keiner so auf die Idee. Und interessanterweise, die Hochküche, Kaiseki-Küche, aber auch die Hochküche von Itamaya Sushi, also von diesem Face-to-Face Fine Dining Sushi Experience, nenne ich es jetzt mal, ist ja auch Vollgas Omakase. Omakase, ja, ja. Ne, mittlerweile ja auch sehr stark eingebürgert worden, ja auch im deutschsprachigen Raum, als ja repräsentatives Stilmittel, um zu zeigen, hey, wir haben für euch quasi ausgesucht, beziehungsweise wortwörtlich übersetzt bedeutet es ja hier, ich überlasse es dir. Als Gast überlasse ich es dir, lieber Koch, Köchin, für mich zu kochen. Du bist am Zug quasi. Und da wird es ja auch extrem gut angenommen halt. Ne? Deswegen, also die...
Gibt's in Japan diese Diskussion eigentlich? Weißt du da was?
Also grundsätzlich ist es schon so, dass die Gastronomie natürlich extrem gestrauchelt hat in der Corona-Zeit, weil diese ganzen Hilfen zum Beispiel auch gar nicht vorhanden waren. Das heißt, die Regierung, das weiß ich nur deswegen, weil genau zu dem Zeitpunkt mein Vater eben auch in Tokio war. Er hat auch erzählt, so ja, also dieses ganze Wording ist halt so, die Regierung ratet davon ab, in Restaurants zu gehen oder auch, sag mal, öffentliche Bereiche eben dann zu betreten und zu nutzen. Aber sie sagen nicht, ihr müsst schließen. Und durch eben diese Tatsache, dass die Restaurants die theoretische Möglichkeit hatten, auch geöffnet zu haben, aber natürlich keiner gekommen ist, dadurch hatten sie halt diese Hilfen halt zum Beispiel nicht. Deswegen haben die halt extrem gestrauchelt.
Hat man sie am offenen Arm verhungern lassen eigentlich.
Ja, so ungefähr. Ne? Also jetzt sind die alle verhungert, glücklicherweise. Also die haben da auch natürlich ihre, das auch wieder eine Podcast-Folge für sich, wobei ich jetzt natürlich nicht der größte Experte bin, weil ich nicht in Japan lebe. Aber haben auch unterschiedliche kreative Ansätze auch gehabt. Aber insgesamt, ja, also ich würde mal sagen, die Restaurants, ich kann zumindest mal sagen, die angesagten Restaurants in Tokio, und das ist auch nochmal so ein Thema natürlich auch zum Thema Auslastung, zum Thema, wie läuft es so in der Branche, die viele Restaurants, die so super bekannt auch sind über die Grenzen Japans hinaus, die auch eben im Michelin auftauchen oder jetzt hier wie gestern eben in der 50 Best Liste oder OAG und, ne? Unterschiedlichste internationalen Listen. Die werden auch sehr viel natürlich von ausländischen Gästen besucht und bei den japanischen Gästen, das ist eigentlich eher so Mundpropaganda. Ne? Also die sind auch gar nicht so super versteift irgendwie jetzt zum Beispiel auf Sterne und Co. Die sagen halt einfach, boah, da musst du hingehen, weil es super lecker. Dann gehen die da hin, dann reservieren die gleich fürs nächste Mal, wie beim Friseur so ungefähr. Ne? Da machst du quasi schon den nächsten Termin aus und dann kommen halt so Situationen zustande, dass du da einfach, dass es unmöglich ist, halt eine Reservierung zu bekommen, weil das fast wie so ein Clubmitgliedschaft ist letztendlich.
Ist das tatsächlich bei vielen Gästen, also japanischen Gästen, Usus, dass man dann, wenn es einem gut gefallen hat und so, gleich so, wie du jetzt gesagt hast, beim Friseur einen nächsten Termin ausmacht? Ist das vor? Ist das mehr drinnen als
in der Kultur? Also da reden wir halt natürlich so von den Vollgas angesagten Läden. Ja. Ne? Also so à la Sushi Saito zum Beispiel. Ne? Das war ja auch groß in den Medien hier. Guide Michelin hat quasi das Restaurant aus der Liste rausgenommen, weil sie halt gesagt haben, du, das ist echt witzlos, weil macht überhaupt keinen Sinn. Wir kriegen keine Reservierung bei euch.
Genauso. Man struggelt ja manchmal sogar in der Telefon oder eine Mailadresse zu finden. Man ist froh, dass man die Adresse irgendwo findet.
Ja, klar. Ich meine, das Einzige, was du machen kannst, ist da hinzufahren, an die Tür zu klopfen und dann irgendwie penetrant zu fragen, hey, wann hast du wieder mal Zeit? Aber da ist halt wirklich so, die vergeben halt, die sagen halt dann, okay, du hast halt pro Monat irgendwie einen Besuch, dann kannst du halt sagen, wann du gerne kommen möchtest. Und wenn du halt dann aber diese Reservierung zum Beispiel halt dann nicht wahrnehmen kannst und aber auch keinen Ersatz findest, dann kann es auch mal passieren, dass du halt aus dieser Mitgliedschaft in rausfliegst. Ne? Ja, es ist jetzt kein Vertrag oder so, ne, den die da eingehen, aber es ist halt so ein ungeschriebenes Gesetz letztendlich dann. Und es ist schon so, dass wie gesagt, man da gerne halt dann hingeht und sagt, boah, da gefällt es mir am besten. Das ist halt so mein Stammlokal halt dann. Ne? Das ist schon auch wichtig, weil auch diese Kommunikation zwischen Restaurant und Gast ja auch sehr intensiv gepflegt wird. Dieser Dialog ja auch wahnsinnig wichtig ist für ein Restauranterlebnis. Jetzt gerade bei Sushi, wenn du jetzt nur ganz herausgenommen jetzt nur den Fisch mit dem Reis betrachtest, dann ist es wirklich nur ein Bruchteil von der Erfahrung, die du dort erlebst, wenn es darum geht, Sushi mal irgendwie auf dem Level zu essen. Und spielt halt viel, viel mehr noch eine Rolle halt, als wie gesagt, jetzt nur der Fisch und der Reis.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Resch und Frisch. Resch und Frisch feiert seinen 100. Geburtstag. 100 Jahre und immer noch frisch. Happy Birthday! 100 Jahre, nicht viele Unternehmen erreichen dieses Alter. Und dann auch noch in Familienbesitz und das bereits in vierter Generation. Für alle, die Resch und Frisch vielleicht noch nicht kennen, Resch und Frisch bietet hochwertige Backwaren und Service für die Hotellerie und Gastronomie. Und zwar ist Resch und Frisch Vollsystempartner. Das heißt, neben den knusprigen Brötchen, Semmeln, aber auch heißen Snacks und süßen Teilchen gibt es zudem die Geräte, einen eigenen Lieferservice und ganz viele Ideen für die unterschiedlichsten Gastrokonzepte. Entlastung für den eigenen Gastrobetrieb und eine Partnerschaft auf Augenhöhe komplettieren dabei das Erfolgssystem von Resch und Frisch. Mehr zum Erfolgssystem von Resch und Frisch für die Gastronomie und ein exklusives Gewinnspiel zum 100. Geburtstag gibt's auf www.resch-frisch.com/gastronomie/so-funktioniert. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast mit Toru Nakamura. Ist ja wirklich auch faszinierend, wie du das jetzt beschrieben hast, dass man, dass es dort sehr wohl in diesem Segment, dieses Ich begebe mich in deine Hände, dass an dem wird doch ein bisschen weniger gerüttelt, hat man das Gefühl, als hierzulande. Was ich auch bei dir so spannend finde, und das fand ich auch bei unserem letzten Gespräch so einen hochinteressanten Punkt, ist dieses einerseits zu sagen, ich will meine DNA und auch meinen Spaß an der Freude beim Kochen bewahren. Ja, drum gibt's einfach Dinge, die müssen einfach sein. Ja. Ich will einfach meinen ganzen Fisch haben und den selbst filetieren. Das ist das, was ich. Das gibt mir was. Ja. Da kriege ich mein Herzklopfen. Das ist meine Tätigkeits-DNA. Und andererseits aber dieses Kräftefeld, in dem man sehr wohl ab und zu überlegen muss. Ja, gut. Wie kann ich halt meine Antennen und meine Fühler dahingehend ausstrecken, um vielleicht die ein oder andere Umsatzquelle neu zu erschließen. Wie ist es bei dir momentan? Ja, ist das bei dir weiter immer noch so, dass diese Fühler aktiv oder passiv ausgestreckt sind? Oder bist du jetzt, weil du vorhin gesagt hast, der Tenor ist wieder ein bisschen positiver, so dass du sagst, ja, vielleicht doch besseres Investment auf DNA-Fokus. Was ist da momentan das Kräfteverhältnis bei dir?
Das ist ja so ein stetiger Begleiter letztendlich ja auch, ne? Also wie du ja schon richtig gerade gesagt hast, wir sind ja auch im kreativ, jetzt mal künstlerischen Bereich ja auch unterwegs. Und wenn man jetzt, wir reden ja immer davon, ne, so quasi hier, das ist kein Beruf, das ist eine Berufung. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ne, wenn du halt quasi ja etwas findest, was dich mit Freude erfüllt, dann wirst du nie wieder arbeiten müssen und so. Ne, so diese Sprüche halt. Und da ist ja auch schon was Wahres dran. Also solange wir letztendlich mit dem, was wir machen, auch wirtschaftlichen Erfolg haben, ist es natürlich das absolute Nonplusultra, weil du kannst quasi das, was du halt wahnsinnig gerne machst, jeden Tag hier auch den Gästen präsentieren und du wirst dafür sogar auch noch bezahlt. Also ich meine, besser geht es ja nicht dann. Ne? Deswegen muss man natürlich immer auch dankbar sein für die Tatsache, dass Menschen vorhanden sind, die sagen, hey, das, was du da machst und dafür, dass du da so viel Spaß hast, legen wir da noch irgendwie die Euro auf den Tisch so ungefähr. Mhm. Ne? Klar, wie gesagt, es sind Waren im Spiel und so weiter und so fort. Ne? Aber trotzdem ist es ja nochmal so dieses Individuelle, was wir da eben dann reinlegen, auch so dieses Herzblut. Das andere ist natürlich, Dienstleister zu sein und auch genau darauf zu achten, halt, wie ist das Verhältnis Angebot-Nachfrage, wie funktioniert das Ganze, passt das alles noch?
Du hast Angestellte,
du hast große Verantwortung, keine Frage. Du hast
große Verantwortung auch unternehmerisch, ja? Du kannst nicht nur im schöngeistigen
in Schönheit sterben. Nein, also definitiv und auch da wieder halt dann, ne? Klar, könnte man jetzt sagen, so, wisst ihr, liebe Köchinnen und Köche, die jetzt vielleicht momentan eben auf dem Level arbeiten und nicht jeden Tag den Laden voll haben, schaut euch doch mal an, irgendeinen Tapasladen in Barcelona, der jeden Tag voll ist, der eine Riesenschlange hat dann so, ne? Aber dann musst du dich halt auch selber so fragen, okay, aber ist es das dann, was ich dann gerne machen möchte? Habe ich deswegen dann auch halt meinen Beruf so ergriffen, so wie ich ihn damals vielleicht vor 20, 30 Jahren irgendwie wahrgenommen habe und um jetzt nach langem Ausschweifen auf deine Frage zurückzukommen, es ist wirklich so, es gibt ja diesen diesen Begriff so unsecure High Performer eben, ne, zu sagen, das sind so die Leute, die, ich sage jetzt mal, in der Früh nochmal ihre PowerPoint-Präsentation durchgehen, obwohl sie sich schon 3 Wochen auf den Termin vorbereitet haben und immer noch so quasi, obwohl, weißt du so, obwohl sie eigentlich schon Höchstleistung bringen und obwohl sie auch echt Top-Performance irgendwie an den Tag legen, so diese Zweifel haben, so, hey, war das echt gut? Und das, also, ich sag mal, das geht schon los in der Schule, oder? Da hast du irgendwelche Mitschülerinnen und Mitschüler, dann sagen die irgendwie so, boah, heute ist die Schulaufgabe echt nicht gut gelaufen und so, ne? Und dann, wenn es nachher dann die Tests wieder ausgeteilt werden, haben die immer eine 1 plus so ungefähr.
Ja, die haben wir aber alle gehabt, oder?
Oder? So. Ja. Und also, ich sag mal, dieses Gefühl, zu sagen halt, okay, eigentlich könntest du auch mal jetzt mittlerweile davon überzeugt sein, dass da eine Grundsubstanz halt vorhanden ist und du bist safe so ungefähr, ne? Du machst das schon gut. Ich habe so ein Grundvertrauen, habe ich natürlich, keine Frage. Aber es ist immer diese stetige Hinterfragen, definitiv auch von Woche zu Tag von Tag, zu sagen, okay, ist es so richtig, was wir gerade machen? Passt das alles so? Bräuchte es eine Veränderung, ja oder nein? Ist es momentan nur so ein kleines leichtes Straucheln oder braucht es wirklich eine grundlegende Veränderung, ja oder nein? Also ich meine, wenn wir jetzt da auch wieder halt so ein Beispiel nehmen, wie Daniel Hamm da jetzt sein Restaurant halt von heute auf morgen halt auf vegan umzustellen, hätte er ja nicht machen brauchen. Der könnte ja jetzt ja heute immer noch seine Ente mit Lavendel.
Seine Ente machen, ja.
Würde trotzdem funktionieren, so, ne? Die Welt wird es trotzdem feiern und dennoch gibt es ja die Umstellung, genauso wie ein Tim jetzt auch in Berlin,
wollte ich auch gerade sagen,
deutsche Küche eben auch eingeschlagen hat, hätte er auch nicht machen brauchen. Hätte er auch sagen, nur ganz ehrlich, ne? Die Leute kommen wegen meinem Kaisergranat, wegen der hervorragenden Küche in diesem asiatischen Bereich. Ich werde jetzt einen Teufel tun und mich da zum Fenster rauslegen. Aber du hast ja trotzdem immer so dieses Hinterfragen. Und ich glaube, dieses Wachbleiben ist super wichtig. Deswegen gucken wir da schon drauf, ne? Auch zu sagen, okay, wie wird was wahrgenommen? Schicken halt eben so ein paar Testballons auch los. Wir haben jetzt zum ersten Mal so einen richtigen Kochkurs bieten wir jetzt zum Beispiel an.
Tatsächlich.
Ja, und lange irgendwie auch so gehadert, weil es halt mega Aufwand halt ist. Also vor allem für ein Restaurant wie das unsrige, was halt nicht darauf ausgelegt ist, halt ständig Kochkurse zu machen. Wenn du dich jetzt exakt mit so einem Hans Haas unterhalten würdest, würde er halt sagen, du, das habe ich jetzt irgendwie jede Woche zweimal gemacht, bevor ich dann...
Aber er hat es doch in seiner Kochschule gemacht.
Genau, aber also er selber stand ja dann quasi tagsüber in der Kochschule, eben da, wo Checkerl eben vom Jürgen ist und abends dann wieder ab 19 Uhr wieder am Pass im Tantris.
Ja, das ist krass. Ja.
Und dann ist es aber eintrainiert. So, aber jetzt für uns, die wir halt so gar nicht trainiert darin sind, war das halt schon eher so ein Ding, okay, müssen wir mal gucken, sollen wir es machen oder nicht. Aber auch da halt wieder... Viele Gäste, die halt immer und immer wieder halt auch gesagt haben, boah, wir würden wahnsinnig gerne halt bei euch einen Kochkurs machen. Dann haben wir gesagt, okay, wisst ihr was, jetzt lassen wir einfach mal einen Tag unter der Woche zu, machen dafür am Sonntag einen Kochkurs, schicken das mal raus als Angebot und siehe da, nach einem Tag war der Kurs ausgebucht, ne? Und,
Wahnsinn. Aber heißt das, es wird ein Tag zusätzlich geschlossen?
Genau,
Restaurant? Dass wir
halt bei der 5-Tage-Woche bleiben.
Ja. Ah, okay. Ja,
weil das ist mir schon auch wichtig und das kommt vielleicht auch nochmal zu dieser Thematik à la carte. Ne? Wie gesagt, das ist zwar jetzt wirklich sehr ausführlich jetzt innerhalb jetzt dieser Podcast-Folge dann wahrscheinlich, eben dieses Thema halt, ist à la carte jetzt wirklich der Heilsbringer und ist es...
Ja, das ist ein wichtiges Thema.
Der Menü war so böse, so ungefähr, ne? Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, jetzt haben wir natürlich auch als Gastronominnen und Gastronomen ja auch die Herausforderungen, ja wirtschaftlich, aber auch rein arbeitsrechtlich ja auch auf sauberem Weg unterwegs zu sein. So, und Menü ist halt nun mal so, du kannst auch besser planen. Also du kannst wirtschaftlich besser planen. Hat auch was, finde ich, halt mit Nachhaltigkeit zu tun, weil wenn ich jetzt kein Restaurant habe, das die Möglichkeit hat, übergebliebene Ware dann nochmal spontan am Ruhetag, wo das, ne, Fine Dining Restaurant, was à la carte anbietet, eben dann weiter verkaufen kann, hast du auch ein Problem. Ne? Ich meine, früher hatten wir, als ich bei Joachim Wissler gearbeitet habe im Vendôme, hatten wir ja auch eine relativ ausgeprägte à la carte Karte auch. Und da war es halt dann so, dass wir ja am Samstag in der Früh nochmal mit Fisch beliefert worden sind, zum Beispiel halt, ne, mit besagten Riesenseezungen. Damals waren die jetzt...
Wurde dir hinterhergeschmissen. Ja,
gab es obendrauf, ne, wie man Fisch macht. Alles für 10 Euro. Nee, aber da haben wir halt die Sitzung zum Beispiel am Samstag in der Früh halt bekommen, für Samstag und für Sonntag, stand als à la carte Sitzung auf der Karte. Und wenn du es dann am Sonntagabend dann halt nicht verkauft hattest als Poissonnier, dann bist du halt rübergewatschelt ins Hotel und hast halt dann dort den Köchinnen, Köchen halt dann nochmal die Sitzung überreicht, hast halt gesagt, hier könnt ihr das bitte dann morgen, weil ich meine, wir reden von Sitzungen, die am Samstag in der Früh gekommen ist. Ne? Also jeder, der schon mal so einen Fisch in der Hand hatte, der weiß, da sind mehrere Tage überhaupt kein Problem. Also nur so viel dazu, aber und dann haben die das halt verarbeitet, entweder im Restaurant, in der Hauptküche oder in dem italienischen Konzept, dieser Enoteca zum Beispiel, und so hast du halt die Möglichkeit auch gehabt, auch mal Ware irgendwie vorzuhalten. Aber wenn du jetzt als einzelstehendes Restaurant jetzt irgendwie unterwegs bist, du hast dann zwei Ruhetage irgendwie und hast dann am letzten Tag der Woche und zwei Tage stehen bevor mit geschlossen sein, noch Ware irgendwie über, ist ja auch doof. Das heißt, wirtschaftlich, aber eben auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt ist à la carte immer ein gefährliches Spiel. Und dann, wie gesagt, mit den Arbeitszeiten und Co. ist auch echt kompliziert, weil es ist halt auch ein großer Unterschied, ob du jetzt von einer Mannschaft verlangst, unterschiedlichste Gerichte vorzubereiten.
Total.
Also halt, ob du jetzt 20 Gerichte vorbereitest oder halt nur 10. So.
Und das weiß jeder. Und auch in Zeiten des Fachkräftemangels, oder? Ist doch eine à la carte mega krass eigentlich.
Ja, es ist Chapeau allen denjenigen, genauso wie mittags halt aufzumachen. Das ist das Nächste so. Ne? Das ist ja auch wieder, also dass wir, ich sag mal, also die Restaurants, die nur ein Menü anbieten und nur abends geöffnet sind, sind ja fast schon wie in München SUV-Fahrende im Urlaub nach Thailand fliegende Mitbürgerinnen und Mitbürger, die öffentlich angeprangert werden, dass sie für Klimawandel verantwortlich sind. Und so ein bisschen kommt es momentan, finde ich, auch rüber. Und da muss ich wirklich mal auch sagen, da müssen wir auch alle in Schutz nehmen, die nur abends geöffnet haben und nur ein Menü im ersten Augenblick mal anbieten, die sind jetzt auch nicht diejenigen, die dafür verantwortlich sind, warum jetzt die Gastronomie momentan vielleicht jetzt nicht so die Power hat, wie es eigentlich gerechtfertigt wäre, weil also auch da wieder, wie machst du das mit den Arbeitszeiten halt dann, ne? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich halt, also wenn du jetzt 4 Tage offen hast und du hast mittags und abends dann dafür aber geöffnet, wir haben in Deutschland immer noch gewisse Mindestarbeitszeiten, auch pro Tag, die du eigentlich einhalten musst, und dann wird es auch schwierig so. Und das ist halt, Gäste sind ja gleichzeitig ja auch ein Teil eben der Gesellschaft, so wie Restaurants ja auch ein Teil der Gesellschaft sind. Und ich persönlich glaube auch, dass wir als Land nicht die idealen Voraussetzungen bieten, jetzt zum Beispiel auch von der Gesetzgebung her, und das hört sich jetzt vielleicht extrem komisch irgendwie an, weil ich jetzt sage, irgendwie die Gesetzgebung hat Einfluss, ob ein Restaurant à la carte anbieten kann oder nicht, oder ob ein Restaurant mittags aufmachen kann oder nicht, aber so ist es ja. Also wenn
du hast das gut aufgebaut, also ich glaube, wenn du es jetzt, nein, aber man versteht, was du meinst.
Im Endeffekt sind wir jetzt daran auch dann gefragt, irgendwie auch da diesen Einfluss auch zu nehmen, weil am Ende, wenn die Gesellschaft da diesen Druck auch irgendwie ausübt, man sieht es ja eben dann ja auch an dieser Awareness ja auch für den Klimawandel. Ne? Und das war jetzt vielleicht irgendwie, es kam jetzt vielleicht so rüber, wenn ich mir jetzt da lustig machen würde darüber, dass wir ein CO2-Problem haben, ne? und würde jetzt legitimieren, vielleicht SUVs zu fahren. So ist es ja auch nicht, sondern aber wir haben gesehen, deutlich gesehen, dass Bewegungen, Fridays for Future und unzählige Veranstaltungen und Co. auch dazu beitragen, eben um Veränderungen stattfinden zu lassen. Also wir haben schon auch eine Stimme irgendwo, ne? Ob es in der Wahl ist oder auch im Alltag ist, auch sich zusammenzutun, auch irgendwie mal auch eine Meinung kundzutun, nicht nur denjenigen jetzt die Meinung, Meinungsbildung zu überlassen, die vielleicht eher in die negative Seite quasi, ne, das dagegen quasi stimmen, sondern halt auch mal irgendwie positive Messages auch zu machen. Und also wenn ein Restaurant oder wenn ein betriebswirtschaftliches orientiertes Unternehmen, ein quasi nicht ein Non-Profit-Unternehmen, ne, versuchen soll, eine maximale Speisenauswahl flexibel irgendwie anzubieten und dann auch noch Öffnungszeiten auch nochmal irgendwie auch auszuweiten, dann brauchen wir andere Voraussetzungen dafür. Und es hat sich alles halt so in diese eine Richtung halt jetzt bewegt, und dafür können jetzt auch nicht die Restaurants was dann dafür halt dann, sondern wir haben irgendwann gesehen, Wir finden zum Beispiel auch, ne, Thema eben dann Fachkräftemangel, wobei ich dazu auch nochmal eine ganz positive Theorie eigentlich auch habe. Die kommt aber nicht nur von mir, muss ich aber auch dazu sagen, aber erzähle ich dann gleich. Dass wir halt auch gesagt haben, okay, wie begeistern wir Menschen dazu, auch in der Gastronomie zu arbeiten, jetzt erstmal die absolute Arbeitszeit zu betrachten, dass die halt dann nicht irgendwie bei 18 Stunden liegt. Ne? Du hattest es ja auch im Gespräch mit der Siggi, Ich sag mal vor 10, 20 Jahren, wenn du halt da in besagten Restaurants gearbeitet hast, ob das jetzt ein Vendôme war, ein Tantris war, Schwarzwaldstube.
18 Stunden Tage, 7 Tage die Woche, normal.
Genau, ganz normal. Wir hatten da unsere 2 freien Tage, aber der Tag, der war eigentlich abgehakt, ne? Da hast du jetzt nichts groß irgendwie gemacht. Also wie, ne? Wenn du in der Früh im Laden drin stehst, in der Küche und Panik hast, weil mittags schon die Tür aufgeht und dann irgendwie 40 Gäste reinkommen und dann abends das Spiel um 19 Uhr nochmal, dann bleibt da nicht viel Raum für Work-Life-Balance halt so, ne? Dann hast du es an deinen 2 freien Tagen halt gemacht. Ja. Und das jetzt nicht mehr zu haben, ist ja was Tolles. Daraus resultiert aber auch diese Entscheidung ja auch dann für die Restaurants zu sagen, okay, wann öffne ich dann? Also ich kann nicht beides, ich kann nicht mittags, ich kann nicht abends.
Ja.
Mache ich jetzt.
Wann öffne ich und wie gestalte ich es so, dass es kalkulierbar und vorausblickend ist? Das war ja eben auch das, was du vorhin gesagt hast. Das ist ja der Fall bei den Menüs. Drum ist das ja so spannend, diese Sache, diese
à la carte. Auch zum Beispiel interessant, da als Beispiel auch zu bringen, das Le Moissonnier von Liliane Vincent, auch zu sehen, wie die sich jetzt auch verändert haben, zu sagen halt, okay, wir machen jetzt nur noch mittags auf, nicht mehr abends. Mhm. Machen am Wochenende, machen wir ein To-Go-Geschäft, also quasi aber jetzt nicht, du kommst im Laden und holst es dir ab, kannst du auch machen, aber die machen ja so ein Menü quasi ja auch dann oder Gerichte, was sie dann verschicken oder die halt auch abholen kannst, aber halt da auch diese Veränderung zu sagen, hey, auch für sich selber einfach dieses nachts noch irgendwie arbeiten und klar ist es anstrengend. Also ich kann dir jetzt auch nicht sagen, wie ich jetzt in 30, in 25 Jahren halt arbeiten kann und will, vor allem kann, um da auch diese Performance halt an den Tag zu legen halt dann.
Ja. Bevor wir noch zur letzten Frage kommen, die dann so ein bisschen ein Ausblick sein soll, was dir so vorschwebt so für die absehbare Zukunft, was war denn jetzt noch die Sache mit dem Fachkräftemangel?
Hast du Da habe ich jetzt ein sehr interessantes Gespräch geführt mit dem Miguel, der sagte sich ja auch was, Miguel Calero, ehemaliger Restaurantleiter ja vom Vendôme, mit dem ich ja auch zusammengearbeitet habe, noch dann in damaliger Zeit und wo wir auch ein sehr schönes freundschaftliches Verhältnis auch pflegen, schon seit eben dann der Zeit. Und der ja auch extrem, sage ich mal, ein gutes Feeling auch hat für Restaurants weltweit, auch die Dynamik, die in diesen Restaurants auch vorhanden ist. Deswegen wäre das auch mal ein super spannender Gesprächspartner, auch denke ich jetzt mal, auch im Podcast. Der hat da echt viel zu erzählen.
Habe ich mir auch gerade gedacht. Ja. Ist schon notiert.
Ja, unbedingt. Also
Miguel ist schon notiert.
Und wir haben uns dann auch ewig unterhalten, nachdem er da bei uns dann abends zu essen war. Und da war halt eine Sache natürlich, wo ich ihm halt vollkommen zu 100% zustimmen muss, weil, also er ist ja immer sehr, sage ich mal, auch sehr direkt so auch im Formulieren und auch sehr, sehr energiegeladen in seiner Meinung. Ne? Das finde ich auch super spannend, deswegen auch da nochmal ein toller Gesprächspartner für einen Dialog. Fachkräftemangel ist ja eigentlich gar nicht so. Ne? Und dann haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten und dann kamen wir halt auch dann darauf zu sagen, hey, eigentlich völlig richtig halt, ne? Weil ich nehme jetzt mal nur Deutschland, weil die aktuellen Zahlen so in dem Fine-Dining-Restaurant-Bereich jetzt in Österreich, kenne ich jetzt nicht auswendig, aber wir haben jetzt da so knapp 340 Sterne-Restaurants in Deutschland, wenn wir die mal als Fine-Dining-Restaurants jetzt mal zählen. Und wenn man sich halt vorstellt, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuell in dieser Branche arbeiten, dann ist es ja deutlich mehr wie vor ein paar Jahren. Das heißt, insgesamt.
Das ist ja in Österreich genauso.
Ja, und insgesamt ist es ja schon eine sehr, sehr positive Message.
Also es arbeiten ja mehr Leute im Gastgewerbe denn je.
Mehr denn je. Das heißt, dass die Gastronomie ein nicht attraktiver Arbeitgeber sei, stimmt ja eigentlich gar nicht, sondern was wir, und das hatten wir ja auch in dem Gespräch zu dem Artikel, Wo wir eigentlich eher das Problem aktuell haben, ist ja diese extreme Quantität an Betrieben, dass ja immer mehr und mehr Menschen gebraucht werden, um in dieser stetig wachsenden, und zwar fast schon exponentiell wachsenden Branche irgendwie auch tätig zu sein. Und dass wir deswegen halt eher ein Problem haben und dass wir deswegen halt diesen Fachkräftemangel, ne, auch so verspüren, weil es einfach immer mehr Leute braucht. Also ich meine, das wäre in jeder Branche so. Also ich meine, wenn jetzt neben, weiß ich nicht, Boston Consulting, Gerhard Berger und was weiß ich, wie sie alle heißen, Unternehmensberatungen jetzt von heute auf morgen nochmal 20 mehr irgendwie auf den Markt kommen würden, woher willst du die ganzen Leute halt dann da ziehen? Halt, ne? Das ist eigentlich... wie gesagt, das ist eigentlich eine super positive Message, auch zu sagen, so, hey, eigentlich sind wir eine riesengroße Branche mittlerweile. Wir haben vielleicht nur aktuell das Problem, dass sich das vielleicht auf zu viele Betriebe halt momentan zumindest mal verteilen muss. Aber
sie wächst vielleicht zu schnell, um die Leute dafür zu mobilisieren, ist damit, könnte man auch fast sagen, Opfer ihres eigenen Erfolges.
Ja.
Aber sie wächst und das wird nie geframed. So.
Ja, aber das haben wir in allen Bereichen interessanterweise. Ja. Ne? Also wir haben es ja auf der Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eben da eben dieses besagte Personalmangelthema. Wir haben es auf der Seite der Gäste, dass die Gastronomie einfach auch viel zu schnell wächst und du als Gast auch gar nicht mitbekommst mehr so, okay, da weiß ich ja gar nicht mehr, wo soll ich jetzt eigentlich noch essen gehen, so, ne? Weil ich habe einfach, die Auswahl ist ja so riesengroß. Und wenn du jetzt nicht alle 1,5 Monate in dein Lieblings-Fine-Dining-Restaurant gehst und immer wieder was Neues mitbekommen möchtest, dann wird dieser Zyklus, bis du wieder mal in dem Restaurant bist, wo du mal gewesen bist, viel länger. Wir haben es im journalistischen Bereich, das auch alles abzudecken. So, ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch halt so ist, aber so, ich glaube, es ist auch mittlerweile wahnsinnig schwer, glaube ich, auch für einen Rolling Pin halt ständig auf dem Schirm zu haben, so was passiert gerade wo, da ist ja so viel.
Und es ist einfach spürbar mehr als noch vor 5 Jahren. Ja? Du musst noch mehr Augen und noch mehr Ohren offen haben, um alles abzudecken als, sagen wir jetzt mal vor 5 Jahren.
Ja,
es wächst alles.
Wenn wir wöchentlich ein Magazin rausbringen oder 400 Seiten damit füllen, was denn alles so passiert, und es sind ja auch alles relevante, interessante Themen, dann haben wir es ja auch auf der Restaurantführerseite ja auch. Also ich denke mir, das ist auch super herausfordernd in der heutigen Zeit, wenn wir jetzt mal nur zum Beispiel halt den Guide Michelin nehmen, der international, glaube ich, der stärkst vertretenste irgendwie auch ist. Die wachsen ja auch so schnell, da hinterher zu kommen, zu sagen, jetzt hast du hier eine neue Region, da hast du eine neue Region, du brauchst wieder auch wieder. Also ich meine, wenn wir uns mal das vorstellen, wie das hinter den Kulissen halt abläuft, ne, dann glaube ich, ist da auch eine Art, jetzt nicht Mangel vielleicht, aber schon die Herausforderung vorhanden, zu sagen, dafür auch Fachkräfte zu finden. Weil in der Schnelligkeit, wie da auch, wie gesagt, neue Regionen auch erschlossen werden, da brauchst du ja auch neue Leute
dazu. Brauchst du ja neue Tester, brauchst du neue Infrastruktur, neue PR, neue alles.
Also ich meine, jetzt nehmen wir doch mal nur das Land Österreich als aktuell bestes Beispiel halt da. Ne? Ich denke mal, es sind ja alle mega gespannt jetzt momentan ja auch so, okay, was wird jetzt nächstes Jahr passieren? Da sind ja alle, da wird ja gerade quasi komplett übers ganze Land ja ausgeströmt. Brauchst ja auch einige Menschen mit, wie gesagt, ja auch einer hohen Kompetenz, und wie gesagt, das kriegen die schon sicher hin, aber diese Herausforderung halt zu sagen, okay, wir machen jetzt hier Österreich neu, dann gibt es hier irgendwie Südamerika wird neu, ich glaube Mexiko war jetzt ganz neu mit dabei auch, oder? Im Bereich Vereinigte Emirate, Dubai, Doha, Katar und diese Bereiche, dann kommt hier ständig irgendwas in Asien mit dazu, als Großraumgebiete, das dürfen wir ja nicht vergessen halt so, ne? Und das,
der Nahe Osten, Middle East und so weiter.
Und die ganzen Restaurants mal irgendwie einzufassen, das ist ja eine mega Herausforderung halt. Ne? Und jetzt kannst du ja auch nicht innerhalb von 2 Monaten Crashkurs einen, sag ich mal, kulinarisch affinen Menschen zu einem
Michelin-Tester machen.
Das geht auch nicht von heute auf morgen.
Das ist schönes Framing, auch dass das auch mal hier im Rahmen eines Podcasts gesagt sei. Wir haben es bei der Rolling Pin Convention mit dem österreichischen Arbeitsminister auch ein bisschen so geframed in einer Diskussion, aber dass das jetzt hier auch nochmal so im Podcast erwähnt ist, das ist schon wichtig, ja, weil das wird einfach nie so geframed. Schön, dass du das gemacht hast.
So. Dankeschön, danke.
Aber jetzt sind wir auch schon bei der letzten Frage, die mindestens genauso interessant ist, wie was hast du vor? Wie blickst du so in die sehr absehbare Zukunft? Ich glaube, wir haben uns alle abgewöhnt, Zukunft als so etwas verlässlich Großes anzusehen, das 10 Jahre lang dauert. Wir wissen, die letzten Jahre haben uns gezeigt, nee, Zukunft muss man so ein bisschen kurzfristig sehen. Gibt's bei dir so irgendwie was, weiß ich, auch so von der Grundtendenz, wie du in die Zukunft blickst? Ich finde, du wirkst zuversichtlich auf mich irgendwie.
Ja, das ist gut zu hören, ne? Also, das ist doch schon mal was Schönes. Also, in der Tat, glaube ich, ist es so, dass jetzt ja knapp 10 Jahre ich ja auch als Küchenchef ja auch tätig bin und du im Laufe dieser Zeit ja auch auch eine Fangemeinschaft irgendwie auch entwickelst und auch natürlich.
Wahnsinn, 10 Jahre.
Haben jetzt, ja, ja auch okay. Entwickelst, ja, im April 2013 damals habe ich im Bergberuf eben angefangen, ne? Und also von daher sind es jetzt schon ein paar Jährchen und man hat natürlich so eine Grundausrichtung irgendwie auch, wie das Restaurant abläuft, wie das Erlebnis auch für den Gast ist. Momentan ist es für mich schon so, dass, ja, ich glaube, es wichtig auch jetzt an diesem Punkt auch ist, ja, mehr irgendwie auch nochmal auf diese DNA des Restaurants, auf diese Kernaussage irgendwie auch zu kommen. Also ich bin da jetzt mal ganz, wirklich jetzt mal ganz offen und ehrlich, ne? Ich tue mir wahnsinnig schwer, wenn mich in Interviews irgendwie Journalisten und Journalisten fragen, ja, erklären Sie mal irgendwie Ihren Stil in einem Satz oder wie würden Sie beschreiben, was Sie kochen und Co., was erwartet mich in Ihrem Restaurant, was ist hier anders, wie woanders, etc., dann tue ich mir das schon mal so ein bisschen schwer, ne? Weil ich immer noch nicht so den, ich sage jetzt mal, den heiligen Gral gefunden habe, den für uns heiligen Gral zu sagen, boah, das ist es. Das ist diese Kernmessage irgendwie auch für das Restaurant. Und das sind wir jetzt gerade so, ja, ich sag mal, hinter den Kulissen auch am Erarbeiten, genauso wie wir auch an neuen Gerichten natürlich arbeiten. Aber auch das, wie gesagt, so diesen Fokus auf irgendwie eine Art von Kernaussage irgendwie auch zu halten. Das ist das, was mich persönlich momentan auch stark beschäftigt, damit wir da noch irgendwie auch greifbarer werden, ne? Dass du quasi egal wo du gerade bist, irgendwie okay sagen kannst, dass darum geht's, wenn du halt bei Toro noch Schreiberei halt zum Essen gehst oder das irgendwie erleben möchte.
Sehr schön, das von Toru Nakamura zu hören, glaube ich, auch für die Zuhörer und die Zuhörerinnen, ja, weil das ja auch so etwas ist, was sehr viele der französischen Granden nicht müde werden zu betonen in dieser aufmerksamkeitsgeilen Zeit. Die eigene Handschrift, die kulinarische Handschrift zu finden, das ist eine unglaubliche, schwierige, langwierige Sache, die nur mit Jahre, wenn nicht jahrzehntelange Arbeit sich erarbeitet werden kann. Ja.
Und ich glaube, ja. Du hast ja gerade gesagt, so mit dieser zu finden ist das eine. Man muss ja dazu sagen, dass wir ja einige Dinge ja sehr, sehr gut machen müssen anscheinend, weil sonst wären wir ja nicht mit Gästen gesegnet und auch jetzt nicht von Gästen oder von professionellen Gästen aller Restaurantführern ja auch entsprechende, ja, ich sag mal, Feedbacks, Referenzen, Bewertungen. Es ist, glaube ich, eher auch so zu erkennen halt so, ne? Also ich glaube,
zu halt finden, natürlich, du hast deinen Stil gefunden, was heißt das und wie kommuniziert, das ist das Thema, hast du jetzt gemeint.
Genau, weil es läuft halt viel intuitiv halt ab, ne? Und es ist jetzt nicht so, dass wir zum Beispiel auch im Team dann zusammensitzen und halt irgendwie über neue Gerichte sprechen und dann jetzt gerade natürlich eben federführend halt, dass Schmidi und ich irgendwie dann da sitzen und sagen, okay, das Gericht muss jetzt so und so sein, weil wir sind ja nun mal ein Restaurant, was berühmt ist auf, weiß nicht, auf offene Holzkohle zu grillen oder keine Ahnung so, ne? Deswegen kommt Dämpfen für uns nicht in Frage oder ne, so als Beispiel jetzt. sondern es ist ja so, dass wir sehr nach unserem eigenen Gusto ja auch gehen, ne? Und so, worauf hätten wir jetzt selber gerade auch Lust? Und so kochen wir ja auch, ne? So entwickeln wir ja auch Gerichte. Wir hatten es am Anfang, um den Bogen nochmal zu schließen, mit der Seezunge. So. Und ich glaube, die begleitet uns beide jetzt gerade so ein bisschen.
Ja, die ist da, die geht nicht mehr weg.
Die ist eine schöne Metapher für das, was wir momentan ja auch so haben.
Ja.
Und am Ende, wir kochen halt nach Bauch, so, ne, und auch das ganze Restaurant ist halt darauf aufgebaut, zu sagen, wenn du als Gast das Restaurant betrittst, dann geht es um ein tolles Gastgebertum, was auch von Herzen kommt, was auch aus dem Bauch herauskommt, so wie du halt zu Hause auch gerne empfangen werden möchtest. Mhm. Und beim Kochen ist es halt genauso. Und deswegen tun wir uns da, glaube ich, auch so wahnsinnig schwer, halt das irgendwie in so einen Kasten halt reinzupacken und dann zu sagen, okay, jetzt machen wir da diesen Stempel drauf und das war's jetzt dann.
Ist schwierig, ja.
Deswegen, ja, es ist halt so ein bisschen nicht ganz so greifbar. Und das, sage ich mal, sind so die nächsten Steps, einfach zu sagen, hey, wir haben da so eine Zwiebel, da sind ganz, ganz viele tolle Schichten dabei und jede für sich ist auch super, aber irgendwo gibt's ja so dann so dieses Herzstück halt so, ne? Und was genau ist es?
Der Kern.
Da würde ich persönlich halt jetzt gerne in der nächsten Zeit halt hin, wie lange das dauert, keine Ahnung, oder vielleicht auch die Erkenntnis zu sagen, man wird immer auf dieser Reise sein, ne? Jiro in Tokio, der mit seinen über 90 immer noch auf der Suche nach dem perfekten Sushi ist, vielleicht wirst du immer auch auf der Suche nach dem
Kern der Zwiebel sein.
Ja. Das ist eigentlich das Aktuelle. Es gibt jetzt gerade jetzt nicht irgendwie jetzt das eine Projekt oder dies oder das, wo ich sage, das ist jetzt so der Next Step im aktuellen Geschehen, sondern es ist wirklich eher so dieses drüber nachdenken halt. Ne? Ja.
Sehr inspirierend auch, weil ich glaube, da können sich sehr, sehr viele auch damit identifizieren, dieses jetzt im übertragenen Sinn, um dieses Zwiebelbild, dieses Häuten der Zwiebel, wie bis man zu diesem Kern vorstößt und sagt, das ist es vielleicht, was da die gesamte Knolle zusammenhält. Ja.
Ja.
Ist, glaube ich, unglaublich schön auch, das von so jemand Arrivierten wie dir zu hören, dass auch du diese Frage gar nicht so einfach beantworten kannst.
Deswegen ist immer auch spannend, natürlich dann auch mit neuen Menschen auch zusammenzukommen. Wir haben ja jetzt den Chris Reiner und den Alex Will als Maître Sommelier und als Restaurantleiter bei uns auch mit im Team. Und da haben wir ja auch immer wieder so diesen Austausch ja auch zu sagen, eben Kernteam setzt sich zusammen, sei es jetzt im Service wie auch in der Küche, da auch wieder neuen Input, neue Impulse auch zu bekommen. Viele sehen das am Anfang dann ja auch mit einer ganz anderen Brille letztendlich dann.
Ja, also diese auch spannend, Brille, auch spannend.
Halt eben auch nicht zu haben. Interessant ist aber auch, dass es immer so ein Aufbau ist in sich, also dass das davor war, nicht verloren geht, sondern dass es halt weitergetragen wird, dass gewisse Dinge auch dann gleich gesehen werden, aber auch neue Ideen mit reinkommen. Das ist ja auch immer super spannend. Deswegen, es ist halt ein stetiger Austausch halt dann. Ne? Ja,
ja, ja. Ein wunderbarer Ausblick, finde ich auch vielversprechend spannend und eben, wie gesagt, auch unglaublich inspirierend, weil viele sich, glaube ich, darin wiedererkennen. Lieber Toro, ich danke dir
sehr, sehr gerne.
Tausendmal für die Zeit, die du dir genommen hast, auch für diesen Deep Dive, den wir jetzt da über eine Stunde gemacht haben. Es ist schon ans Eingemachte gegangen, mit dir in gewohnter Manier.
Ja.
Und in diesem Sinne.
Genau, ich glaube.
Ganz liebe Grüße.
Ein letzter Satz noch von mir.
Bitte.
Ne, tolle Message, wenn wir zwei haben ja gemerkt, da sprechen wir das Gleiche oder die haben die gleiche Meinung. Wenn wir vielleicht auch nochmal deutlich machen, dass wir jetzt bitte doch auch die Menü-Restaurants ein bisschen in Schutz nehmen wollen. Ne?
Das ist jetzt ein noch schönerer Abschluss, als du vorher gemacht hast. Der ist auch ganz nach meinem Geschmack.
Lass doch auch bitte die Menü-Restaurants am Leben und lasst uns jetzt nicht alle nur noch jetzt à la carte machen und Co., weil auch alles hat seine Daseinsberechtigung, oder? Und die Vielfalt ist
das Beste.
Und wir als Gast können entscheiden, wo wir heute mittags oder auch abends zum Essen gehen möchten.
Genau. Und ich habe jetzt einfach Lust, in ein Restaurant zu gehen, wo ich mir einfach ein 12-Gänge-Menü reinhaue.
Ja. Jawohl, schöne Message. Spaß dabei.
Danke. Guten Abend. Liebe Grüße nach München.
Ja, danke ebenfalls und
an alle. Bald. Und bis bald zur nächsten Folge Rolling Pin Talks, meine Lieben.